Inforadio Podcast.
Forum, das Thema heute: Wie praxistauglich sind Bachelor und Master? Der Bachelor-Studiengang ist eine einzige Katastrophe. Die Studiengänge sind zu dicht geplant, die Studierenden hetzen von Prüfung zu Prüfung, können sich wissenschaftlich nicht entfalten und haben zum Schluss als Dank sozusagen noch Schwierigkeiten mit ihrem Abschluss, einen adäquaten Arbeitsplatz zu finden. Bei so viel objektiver oder vielleicht auch nur gefühlter Ungerechtigkeit gingen die Studenten vor einem Jahr auf die Straße und demonstrierten. Heute fragen wir nach: Haben die Proteste Erfolg gehabt und zu einem Umdenken an den Universitäten geführt? Wurden Studienpläne überarbeitet? Hat sich die Situation der Studenten verbessert? Und welche Chancen haben die Bachelor-Absolventen auf dem Arbeitsmarkt? Inforadio ist zu Gast bei der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin. In der Heilig-Geist-Kapelle begrüße ich Matthias Güttler, Masterstudent an der HU und Volkswirt, Kevin Heidenreich, Leiter des Referats Bildungspolitik und Hochschule bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer, die IHK, Dr. Antje Vogt, Personalleiterin für den Geschäftsbereich Steuern bei der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC, PricewaterhouseCoopers. Dr. Peter Zervakis, Leiter des Bologna-Zentrums der Hochschulrektorenkonferenz. Und als Gastgeberin begrüße ich Dr. Sibylle Schmerbach, Studiendekanin der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der HU. Schön, dass wir hier sein können. Und vielleicht gleich die erste Frage an Sie. Wie kommt eigentlich so eine wirtschaftswissenschaftliche Fakultät an eine so wunderbare Kapelle?
Tja, es ist jetzt nicht so einfach, das bescheiden zu sagen, aber wir denken, wir haben da einen gewissen Verdienst. Denn die Kapelle war zwar ursprünglich eine Kapelle für ein Hospital im 13. Jahrhundert ungefähr und diente ganz anderen Zwecken, ist in der Zwischenzeit immer mal wieder neu aufgebaut worden. Aber letztendlich ist sie seit dieser Handelshochschule besteht Bestandteil dieses Hauses und ist den verschiedensten Zwecken unterworfen worden. Und ganz zuletzt war es eine Mensa bis zur Wende. Aber dann haben die Bemühungen, und deswegen sage ich, wir haben es ein bisschen auch verdient, die Bemühung der neu hier Wirkenden dazu geführt, dass diese Kapelle, die in einem wirklich sehr beklagenswerten Zustand war, wieder in dieser Schönheit erstrahlen konnte. Es waren also die Universität, die Mittel zur Verfügung gestellt hat, aus dem Konjunkturpaket 2. Es waren private Stifter, die sich hier sehr engagiert haben. Und es war auch der Denkmalschutz, der hier mitgeholfen hat, dass dieses schöne Haus wieder entstehen konnte. Und man hat ja damit auch Hoffnung verbunden, dass dieses Haus dann auch die entsprechenden, sagen wir mal, Leistungen erbringt, die wir als Fakultät jetzt, als wissenschaftliche Fakultät uns bemühen, auch immer wieder hervorzubringen.
Herr Zervakis, vom Bologna-Prozess haben ja sicher viele schon gehört, spätestens vor einem Jahr, als es denn diese Studentenproteste gegeben hat. Hier im Fachbereich, glaube ich, hat es keine Proteste gegeben, aber an allen anderen Universitäten schon. Vielleicht können Sie unseren Hörern kurz nochmal diesen Bologna, sogenannten Bologna-Reformprozess skizzieren.
Der Reformprozess ist mittlerweile schon in seinem 11. Jahr und es ist in Wien auch beschlossen worden, ihn weitere noch 9 Jahre mindestens weiter anlaufen zu lassen. Denn man hat erkannt, dass die Phase A, die Strukturreform, erfolgreich jetzt umgesetzt wurde. 95% aller Hochschulen hier im europäischen Hochschulraum, das sind 46 Mitgliedstaaten, die sehr divers und sehr unterschiedlich sind, haben heute grundsätzlich gemeinsame Abschlüsse, Bachelor, Master. Und diese Strukturreform hatte von Anfang an die Idee, aus dem Europa der offenen Grenzen hier ein Mobilitätsversprechen an die Studierenden auszusprechen, bei erleichterter Anerkennung ihrer Studienleistungen im Ausland kreuz und quer durch das mittelalterliche Europa der Scholaren spazieren zu gehen.
Aber noch ist das nicht so mit dem Reisen und Mobilität, da gibt es noch einige Probleme, da sprechen wir auch gleich noch drüber. Aber vielleicht, dass man kurz eine Vorstellung hat, was dieser Bologna-Prozess eigentlich für ein Ziel hatte. Frau Schmerbach, dieser Fachbereich war ja einer der ersten, die gesagt haben, jawohl, wir wollen den Bachelor und Master einführen.
So ist es.
Warum eigentlich?
Ja, weil wir ganz einfach gesehen haben, dass die bisherige Ausbildung in den Diplomstudiengängen und zusammen mit den Anforderungen, die der Arbeitsmarkt stellt und vor allen Dingen zusammen mit dem gewünschten, stark zu erweiternden Zugang an die Hochschulen, dass wir das damit mit dem Diplomprogrammsystem so nicht mehr bewältigen konnten.
Das ist zu lang, dauert zu lange, oder warum kann man das nicht bewältigen?
Ja, wir brauchten mehr Differenzierung in unserem Studium, und zwar durch ein gestuftes Studiensystem, in dem wir in der ersten Stufe einen ersten sogenannten berufsqualifizierenden und keinen wissenschaftlichen Hochschulabschluss schaffen wollten, sondern einen berufsqualifizierenden, weil, wie gesagt, mit dem erhöhten Zugang an die Hochschulen es nicht mehr rein nur um den Erkenntnisprozess gehen konnte, sondern um eine gewisse Berufsqualifizierung. Was auch immer damit gemeint ist, das können wir vielleicht noch definieren. Ja, also ein gestufter Abschluss für viele zur Orientierung, zur Selbstfindung, zur Karriereplanung, um dann zu überlegen, ob man noch ein weiteres qualifiziertes oder wissenschaftliches oder angewandtes Studium anschließt. Das waren die Überlegungen, die mit denen man ganz unterschiedlichen Interessen sowohl der Politik, der Studierenden und den Erwartungen des Arbeitsmarktes entsprechen wollte.
Ja? Das hört sich ja ganz vernünftig an, aber natürlich haben dann auch manchmal die Bachelor Absolventen, jedenfalls die ersten, hatten so den Eindruck, wir haben hier einen Studienabschluss zweiter Klasse. Darüber reden wir aber auch noch. Ich möchte ganz gerne noch kurz bei den Protesten bleiben und den Gründen dafür, Herr Zervakis. Es ist ja so, dass man das Gefühl hatte, dass viele Universitäten, anders als hier, wo wir jetzt hier sitzen, aus ihren erstarrten Formen und Vorlesungsarten nicht herausgekommen sind. Ist das ein falscher Eindruck, oder hatten die Studenten, die zum Beispiel das beklagt haben, vor einem Jahr recht?
Naja, wenn Sie sich mal anschauen, wogegen sich die Studierendenproteste in erster Linie richteten, dann waren das die sehr bescheidenen Studienbedingungen. Das heißt, wir haben Lehrsäle an großen Universitäten, in denen es hineinregnet. Wir haben überfüllte Vorlesungssäle. Wir haben ein sehr bescheidenes, kaum existierendes Stipendiensystem. Also das sind viele Rahmenbedingungen, die Bologna geerbt hat, die an sich durch die Idee oder durch den Wunsch der Politik, hier möglichst kostenneutral eine der umfassendsten Strukturreformen in der ganzen Geschichte der Hochschulen durchzuführen, halt ja zum Scheitern bringen muss. Weil was uns heute in Bologna offen fällt, die Transparenz, ist, dass wir unterfinanziert sind.
2 Milliarden sind Ihnen, glaube ich, jetzt versprochen worden in Universitäten.
Mal sehen.
Ah, da sind Sie noch gar nicht sicher, ob die Gelder kommen, aber sind mir so ein bisschen ausgewichen. Ich glaube schon, dass auch ein Problem war, dass die Universitäten nicht bereit waren, so ohne weiteres ihr altgedientes Programm zu ändern und zu sagen, jawohl, wir stellen uns ein, das ist jetzt ein kürzerer Studiengang, Bachelor, das ist ein berufsvorbereitender Studiengang, jetzt müssen alle Professoren auch ihre Vorlesungen mal ändern. Das war ja ziemlich schwer.
Das ist nur die Teilwahrheit, denn wir sehen die Erfolge in den Fachhochschulen, da sieht es ganz anders aus. Also auch das hängt von der Hochschultypen ab. Die Fachhochschule, die auch schon früher sehr stark berufsnah ausgebildet hat, hat es prinzipiell nicht diese Schwierigkeiten gehabt, wie die eher sehr theoretisch neigende Universitätsausbildung.
Also Sie geben zu, dass die Universitäten Schwierigkeiten
haben? Die haben sicherlich größere Schwierigkeiten als die anderen Hochschultypen, als die Fachhochschulen. Aber Sie müssen auch verstehen, wenn wir vergleichen Länder wie die Niederlande, die schon eine Tradition an zweiphasigen Studienabschnitten hatten. Da muss ich mir vorstellen, es ist natürlich von einem einphasigen System in ein zweiphasiges zu kommen, ist eine ganz große Umgewöhnung.
Ja, und wir haben lange diskutiert. Die Studenten auch spüren müssen. Ja. Es hat ja auch in der Wirtschaft sehr lange gedauert, bis man gesagt hat, aha, wir wissen allmählich, was Bachelor ist und Bologna-Prozess. Da war es ja auch so, dass die Studenten, die als erstes einen Bachelor-Abschluss hatten, gesagt haben, also wir haben das Gefühl, dass die Wirtschaft, Frau Vogt, Herr Heidreich, Sie sind da beide angesprochen, sich mit diesen neuen zweistufigen Abschlüssen nicht so richtig anfreunden konnte. Ist das so? War das so?
Ich würde sagen, die Wirtschaft hatte natürlich auch die Herausforderung, sich auf diese Reform einzustellen. Und man musste erst mal gucken, was das jetzt bedeutet, welche Inhalte man in den Studiengängen wiederfindet. Es ist ein sehr buntes Bild geworden, was man so an Studienabschlüssen jetzt bekommen kann. Aber wir haben sehr früh auch begonnen, Bachelor einzustellen. Noch ist es so, dass in den letzten Jahren einfach von der Anzahl her das Gros noch Diplom-Kaufleute, dann bei uns sind es hauptsächlich BWLer, sind, die wir an Bord genommen haben, aber durchaus auch schon Bachelor. Und wir haben festgestellt, dass auch die Bachelor berufstauglich sind. Aber wie gesagt, das Bild ist sehr bunt geworden und diese Reform hat für die Unternehmen Suchkosten ausgelöst wieder. Früher wusste man halt, ne, so als Personaler, der seit 10 Jahren Leute mit einem Diplom von der Hochschule sowieso eingestellt hat, was in diesem Diplom drin war. So, und jetzt kamen also lauter neue Studiengänge, neue Bachelorstudiengänge. Manche waren mehr so generalistisch, andere hatten eine gewisse Vertiefung. Und das muss man sich als Personaler dann erstmal alles wieder erarbeiten, was so die einzelnen Inhalte sind und wo man dann die geeigneten Absolventen letztendlich findet.
Sie vertreten ja, Herr Heidenreich, mit der DHK im Prinzip den gesamten Bereich, also auch kleinere und mittelständische Unternehmen. Und da würde ich ganz gerne von Ihnen wissen, ist das da eigentlich schon so problemlos angekommen? Also ein großes Unternehmen, haben wir gerade gehört, die gehen noch in die Universitäten, die haben das Selbstbewusstsein. Aber ich könnte mir so vorstellen, so mittelständische Unternehmen, die auch interessant sind für die Bachelor-Absolventen, haben doch da sicher noch Schwierigkeiten, oder?
Ja, die Unternehmerschaft ist da in der Tat zweigeteilt. Die großen Unternehmen, die haben sich relativ einfach darauf einstellen können. Die waren eigentlich begeistert über die neuen Studiengänge, insbesondere auch die Weiterbildungsmöglichkeiten, die sich mit dem Master ergeben. Da lief es ohne Probleme. Die haben ja teilweise sogar eigene Studiengänge eingerichtet, eigene Bachelorstudiengänge, duale Studiengänge. Dann gibt's Unternehmen, die natürlich ebenso verunsichert waren wie die Studierenden. Was bringt das überhaupt? Was kann so ein Bachelor überhaupt? Es gibt die Fälle, wo ein Professor in die Erstsemestervorlesung geht und dann sagt, okay, die 50% von ihnen werden verschwinden und der Bachelor ist eh nichts wert. Da werden die Studierenden verunsichert und auch die Unternehmen wissen nicht genau, was können wir dann mit ihnen anfangen. Es hat sich glücklicherweise erwiesen, dass in der Realität alles nicht ganz so schlimm ist. Die Bachelor sind eigentlich sehr, sehr gut in den Unternehmen angekommen. Nach 7 Tagen fragt auch keiner mehr, was hat jemand für einen Abschluss. Da sind andere Dinge wichtiger. Wie teamfähig ist der? Was ist die Persönlichkeit? Was für soziale Kompetenzen hat er? Kann er sich einbringen? Hat er den fachlichen Hintergrund? Das ist dann wesentlich wichtiger als der Titel, der Name des Abschlusses.
Ja, aber man muss ja natürlich erstmal, deshalb macht man es ja auch, die Hürde nehmen und dann auch in das Unternehmen kommen, nicht? Das ist ja ganz wichtig. Herr Güttler, Sie machen jetzt Ihren Master. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Ja, also die Erfahrungen sind insgesamt sehr positiv. Nach einer doch schwierigen Phase zu Beginn meines damaligen Bachelorstudiums, wo man doch so dachte, Mensch, jetzt bin ich der Allererste, der nun den Bachelorabschluss machen muss, was erwartet mich?
Ach, Sie waren einer der Ersten, die es gemacht haben, ja?
Zumindest dadurch, dass ich den 2004 begonnen habe, entsprechend damals noch an der Berufsakademie, jetzt FHW, im dualen Studium, muss man natürlich jetzt auch dazu sagen, das ist ja das komplexe Thema in meiner Person, dass ich doch ziemlich viele Welten im Prinzip durchlaufen habe. Aber natürlich diese Ängste sind bei jedem am Anfang da, auch in meiner Person. Aber insgesamt muss ich sagen, kommt man relativ schnell und kam man relativ schnell mit den Umgebungen klar. Und eines ist für mich ganz wichtig. Es geht nicht darum, es ist Bachelor, Master, es ist Diplom. Es geht darum, was sind für Inhalte am Ende im Studium? Welche Freiräume habe ich? Welche Möglichkeiten habe ich, mein Studium selbst zu gestalten? Dann nehme ich mal ein Beispiel. Hier an der HU haben wir mehr als die Hälfte der entsprechenden Studienleistungen, die zumindest flexibel auch eingetaktet werden können. Also Schwerpunkte zu setzen, das ist, denke ich, auch für die Praxistauglichkeit das Entscheidende, dass jeder mit seinen Stärken im Studiengang das Optimum für sich findet.
Wir wollen uns gleich, Sie haben mir da eigentlich so das Stichwort gegeben, das Bachelorstudium sehr genau anschauen. Wie ist das Studium heute organisiert, zum Beispiel hier an der HU? Welche Vorteile bietet der Bachelor-Master? Welche Nachteile? Wie viel Praxis lässt eigentlich ein streng organisiertes Studium zu? Und wie viel Mobilität ist noch möglich. Dazu gleich mehr. Bei unserem Forum heute geht es um eine Zwischenprüfung. Wie praxistauglich ist der Bachelor und Master? Darüber diskutieren wir heute in der Heilig-Geist-Kapelle der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität. Meine Podiumsgäste sind Matthias Güttler, Masterstudent an der HU, Kevin Heidenreich, Bildungsbeauftragter der DIHK, Dr. Sibylle Schmerbach, Studiendekanin hier an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, Dr. Antje Vogt, Personalleiterin bei PricewaterhouseCoopers, PwC, und Dr. Peter Servakis, Leiter des Bologna-Zentrums der Hochschulrektorenkonferenz. Herr Güttler, Sie machen hier Ihren Master. Vielleicht nochmal, die Arbeitsbedingungen sind gut.
Die Arbeitsbedingungen sind gut. Und ich sage, gut muss jeder für sich selbst definieren. Denn die Frage, was ist gut, was ist schlecht, kann man, denke ich, relativ schwierig beantworten für jeden Einzelnen oder für alle Studenten in Gänze. Ich denke, die Grundlagen, die wir haben, sind deswegen aus meiner Sicht gut, weil wir sehr flexibel die eigenen Schwerpunkte setzen können. Da sind je nach Studiengang, sei es jetzt BWL, sei es VWL mal als Beispiel genommen, mehr als 50% der Studienleistungen flexibel in Form von Wahlpflichtfächern bzw. Wahlfächern bzw. Praktika etc. Und die Bedingungen sind deswegen gut, weil wir auch die Möglichkeiten an die Hand bekommen, die entsprechenden Kurse auch zu belegen. Ja, das ist ja auch die entscheidende Frage. Es kommt auch ganz oft die Ausstattung der jeweiligen Fakultät an. Und das Studium ist aus meiner Sicht auch gut, weil ich die persönlichen Erfahrungen auch machen konnte, dass diejenigen, die hier entsprechend ihren Abschluss gemacht haben, sei es ein Bachelor, sei es auch noch das Diplom, entsprechend dann auch gut ins Berufsleben starten können.
Wir haben natürlich auch Studenten hier sitzen von der Fakultät. Und da wollte ich ganz gerne mal fragen, wie sehen Sie das denn eigentlich, die Arbeitsbedingungen hier an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der HU? Sind die gut? Ist das wirklich so vorbildlich, wie Herr Güttler sagt, oder hätten Sie da noch so einige Kritikpunkte? Vielleicht einfach nur kurze Statements und dass Sie sagen, vielleicht wer Sie sind und was Sie hier machen, in welchem Semester Sie sind.
Ich bin Luca Lobenberg, jetzt im dritten Semester Volkswirtschaftslehre. Und was die Arbeitsbedingungen und den Bachelor angeht, muss ich ein bisschen widersprechen. Und zwar, es sieht ein bisschen so aus, dass es wird einem wohl der Raum gelassen. Man hat auch durchaus die Chancen, Klausuren zu bestehen. Aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass man ständig Klausurendruck ausgesetzt wird, lernt man sehr auf Klausuren bezogen, und ich habe ganz viele Kommilitonen, wo jetzt so langsam so ein Wettrennen entsteht, wie viele Leistungspunkte kann man eigentlich schaffen in einem Semester. Sagt mir der eine, er schafft 40, sagt mir der andere, er schafft 45, aber man lernt und sagt, es ist auch durchaus möglich, die Klausuren zu bestehen, ohne jemals bei den Vorlesungen gewesen zu sein, indem man sagt, ich gehe zu den Übungen, ich bereite mich vor der Klausur kurz und intensiv vor, und 2 Monate nach der Klausur habe ich auch vergessen, was ich gelernt habe. Ich finde das schade, weil ich hatte mir vorgestellt, Studium, da wird einem auch irgendwie dieser Freiraum, der würde einem auch wohl gelassen werden, aber es entsteht einfach durch dieses, glaube ich, durch dieses Punktesystem. Ich bin jetzt im dritten Semester und ich habe jetzt schon durch diese ganzen Planungen im Prinzip ein System im Kopf, wie ich bis zum 6. Semester meine Bachelorarbeit schreibe und dann fertig bin. Und ich habe auch viele Kommilitonen, die einfach jetzt sagen, ich mache viele Leistungspunkte, vielleicht mache ich im 5. Semester meinen Bachelor und dann fertig. Und dann ist das quasi ja für mich, so wirkt das, wie die Stufe nach der Schule. Und man guckt auf sein Studium zurück und sagt, zum Glück habe ich das geschafft, zum Glück bin ich da durch.
Gibt es da noch andere Meinungen zu? Hat Ihr Kommilitone recht oder übertreibt er?
Mein Name ist Andreas Ruschel, ich studiere im 11. Semester Volkswirtschaftslehre und jetzt eben im Masterstudiengang. Ich halte das System der studienbegleitenden Modulprüfungen für sehr vorteilhaft, weil es nämlich den Druck aus den, wie bisher im Diplomstudiengang, Zwischen- und Abschlussprüfungen rausnimmt. Sie haben dadurch eine kontinuierlichere Leistungsüberprüfung. Das hat natürlich zur Folge, dass Sie pro Semester etwa 6 bis 8 Klausuren ablegen, aber Sie haben auch die Möglichkeit, 2 Prüfungsabschnitte wahrzunehmen. Das bedeutet, Sie können das aufteilen.
Sie sagen also, kleine Häppchen ist besser, kann ich immer kontrollieren, ob ich dabei bin, als wenn es eine große Prüfung gibt und bang, das klappt dann nicht.
Ja,
und dann kommt das schlimme Erwachen. Gibt es noch eine andere Meinung hier?
Mein Name ist Lydia Meyer, ich studiere ebenfalls mittlerweile im 11. Semester, also habe erst meinen Bachelor hier gemacht und schreibe jetzt meine Masterarbeit. in VWL. Und ich würde eher der ersten Meinung zustimmen, also jetzt einfach von der Beobachtung, die ich in meinem Studium auch gemacht habe.
Ich sehe hier einige Studenten lachen, freuen sich ein wenig. Frau Schmerbach, Sie freuen sich natürlich nicht, wenn Sie das hören.
Ja, es sind ja verschiedene Dinge angesprochen worden. Erstmal die Vielzahl der Prüfungen, die ein bisschen aufs Gemüt sich legt. Aber da sind die Meinungen sehr unterschiedlich. Wir haben, das muss ich wirklich sagen, wir haben im früheren Diplom oder in den Studiengängen, die wir hatten, hatten wir das richtige Kompaktprüfung. Und da hat es sehr, sehr viele Probleme gegeben und sehr, sehr viele Nöte bei den Studenten, sodass die Studenten bei uns selbst erkämpft haben, diese etwas aufgeteilte Form der Belastung. Man müsste noch mal eine Erhebung machen, ob die Studenten lieber studienbegleitende Prüfung weiterhin machen wollen oder ob sie doch wieder kompaktere Prüfung haben wollen. Ganz wichtig möchte ich noch mal darauf hinweisen, Sie können doch nutzen, diesen doppelten Weg eine Prüfung zu machen nach jedem Semester. Sie haben gleich nach dem Ende des Semesters die Möglichkeit, die Prüfung abzulegen und ungefähr 5-6 Wochen später haben Sie die zweite Möglichkeit. Und das entzerrt die ganze Geschichte doch erheblich. Und dazu bedarf es natürlich einiges Talents, sich seine Arbeit einzuteilen. Und ich finde das überhaupt nicht nachteilig, muss ich sagen, wenn man schon von früh an darauf hin arbeiten muss, sein Leben sowieso und auch sein Studium zu planen. Wenn Sie das nun gleich im ersten Semester als Belastung empfinden, kann ich das natürlich verstehen. Aber Sie sollten einfach das als Herausforderung nehmen und sagen, ja, jetzt muss ich einfach für mich planen, für mein Leben.
Ja, aber schüttelt auch gerade den Kopf. Ich verstehe natürlich auch, dass jemand sagt, ich möchte mal mich vielleicht noch mal umgucken können. Ich möchte ganz gerne Praxiserfahrung zum Beispiel haben. Ich möchte gerne ins Ausland gehen.
Kann er.
Alles. Ich möchte gerne eine andere Universität noch mal besuchen.
Kann er alles.
Sprechen wir mal sofort drüber. Herr Güttler.
Ja, das ist, denke ich, auch der ganz zentrale Punkt, über den wir jetzt gerade sprechen. Ich sage für meine Person, als ich ins Studium reingekommen bin, wusste ich relativ genau, was ich will. Und oft ist es ja auch bei vielen Studenten der Fall, ich studiere diesen Studiengang, weil ich das und das später erreichen will. Und ich will ja auch die Konzentration möglichst stark auf den Beruf haben. Ob ich jetzt mit einem Studium der alten Couleur sozusagen im Beruf dann unbedingt besser bin, wage ich mal wirklich sehr zu bezweifeln. Ich will eine relativ starke Eintaktung und das Bachelorstudium und das Masterstudium ist ja als Vollzeitstudium mit 1800 Stunden dann entsprechend im Jahr ja auch konzipiert, ganz bewusst. Es soll ja im Prinzip die Arbeitszeit wie im alltäglichen Berufsleben auch umfassen. Das war natürlich früher durchaus anders, als man da mit 20 Wochenstunden Diplom auch rein von der Eintaktung her machen konnte. Aber ich sage, ich will A, relativ zielgerichtet das Studium haben mit den Essentials, die mich später im Beruf nach vorne bringen. Das ist mir entscheidend. Und ich will vor allem das Studium auch wirklich nutzen, um meine Kenntnisse vertiefen zu können. Und gerade durch diesen starken Arbeitsanteil während der Woche kann ich auch relativ viel in einer relativ kurzen Zeit erreichen. Und ich denke, das ist insgesamt ein deutlicher Vorteil. Und ich bin mir sicher, dass dieser Bologna-Prozess, und da komme ich mal auf eine etwas höhere Ebene.
Ja, wir wollten aber eben auch noch bei den Unternehmen bleiben. Deshalb haben wir Sie ja eingeladen. Das ist ja ganz wichtig. Meine Frage ist, wie wichtig ist Ihnen eigentlich, dass diese Leute, die ja nachher an Ihre Tür klopfen, zum Beispiel in Ihrem Studium eine praktische Erfahrung gemacht haben, also ein Praktikum gemacht haben, dass diese Studenten Auslandserfahrung gemacht haben, dass sie den Mut gehabt haben, an eine andere Universität zu gehen, wo sie vielleicht die Sprache mal noch nicht richtig können und sich also durchkämpfen müssen. Wie wichtig ist das für Unternehmer?
Also wir gucken uns immer das Gesamtpaket an, sozusagen, das ein Bewerber mitbringt. Und da sind eben all diese Aspekte drin enthalten. Zum einen natürlich, welchen Studienabschluss und auch mit welcher Güte, mit welcher Note hat er den absolviert. Aber eben auch andere Faktoren, wie hat jemand schon mal Praxisluft geschnuppert, ein Praktikum gemacht in den Semesterferien, in der Branche vielleicht, dass man auch weiß, der Student weiß, auf was er sich jetzt hier einlässt, was dieser Berufsalltag für ihn bedeuten wird. Und man ist dann eben sicherer in der Berufswahl, wenn man dort schon mal in die Praxis hineingeschnuppert hat. Ähnlich ist natürlich ein Auslandsaufenthalt gut und sehr wichtig für die Sprache und wir brauchen als recht international ausgerichtetes Unternehmen zumindest eben sehr gute Englischkenntnisse auch von unseren Absolventen und jungen Mitarbeitern. Insofern wäre uns dieses Gesamtbild eben schon wichtig und die Möglichkeit, das im Rahmen eines Studiums alles geschafft zu haben.
Ja. Herr Heidmarich?
Also wir führen regelmäßig Umfragen bei unseren Unternehmen durch. Da kommen immer sehr interessante Ergebnisse raus, zum Beispiel, dass Auslandserfahrung gar nicht so wichtig ist. Sprache ja, aber ob man im Ausland war, ist ein ganz geringer Teil, erwartet das nur. Was die Unternehmen aber regelmäßig sehen, ist der fehlende Praxisbezug. Also tatsächlich die Lehre in den Hochschulen, die theoretische Wissensvermittlung ist sehr gut, da gibt es nichts zu meckern. Aber die Anwendung dann in der Praxis, also dieses Bindeglied zwischen Theorie und Praxis, das fehlt vielen Studierenden. Und wir sagen dann immer, es muss dann eben mehr Praxis im Studium sein, mehr Projektarbeit, mal Unternehmern einladen, die Vorträge halten, die auch aus ihrem Unternehmen Einblicke geben. Und da spreche ich nicht nur von irgendwelchen BWL oder technischen Fächern, sondern durchaus auch in den Kultur- oder Geisteswissenschaften, wo es viel zu wenig gibt, wo die Unternehmen gar nicht wissen, was da für ein Schatz an Studierenden da ist, den sie im Unternehmen haben können. Und die Studierenden auch gar nicht wissen, was es für Möglichkeiten in Unternehmen gibt zu arbeiten, aber die haben halt keinen Kontakt miteinander. Und das ist ein großes Problem.
Riesiges Problem. Wir wollen ja nicht nur hier über die Humboldt-Universität und wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereich sprechen, sondern, Herr Zervakis, Sie haben am Anfang gesagt, wir wollten ja auch, dass mit Bachelor die Leute durch ganz Alteuropa reisen können und sich die Universitäten angucken. Wenn ich das jetzt aber höre, dann sage ich ja, dafür bleibt ja gar keine Zeit.
Ja, so pauschal stimmt es nicht. Also unsere Mobilitätsraten, gerade die Auslandsmobilität, sind doch schon sehr beachtlich, wenn sie Bachelor und Master als Verbund nehmen. Man nennt das so ein bisschen technokratisch die vertikale Mobilität. Das heißt, viele Studierende entscheiden sich nach dem Bachelor, gerade in der sechssemestrigen Form, für den Master irgendwo im europäischen Hochschulraum. Ja, da geht man raus. Das ist sicherlich nicht ganz so, wie sich die Macher das mal ursprünglich gedacht haben. Und ich habe ja auch hier gesehen, dass vorbildhafter Bachelorstudiengang integrierte Auslandssemester vorsieht. Jedenfalls, um auf Ihre Ausgangsfrage zu gehen, es haben die Hochschulen, die früh den Mut hatten, umzustellen, die haben auch eindeutig die besseren Ergebnisse im Vergleich zu den Latecomers. Das kann man deutlich sagen.
Und da sind wir hier am richtigen Ort, in der Heilig-Geist-Kapelle der Humboldt-Universität der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Frau Schmerbach, können die Studenten hier eigentlich ein Auslandssemester einlegen? Wir hatten ja eben von Herrn Zervakis schon gehört, dass er sagt, das ist vorbildlich hier geregelt. Wie ist das geregelt? Können die Studenten oder haben sie eine Chance, hier auch mal ein Praktikum zu machen? Helfen Sie den Studenten vielleicht auch, dass sie Firmen kennenlernen, wo sie dann ein Praktikum machen können?
Naja, es gibt viele Wege, erstmal ein Praktikum zu machen. Wir haben ja zum Beispiel unser VIVEX Careers, unser Netzwerk mit den Unternehmen der Wirtschaft aufgebaut in den letzten 2-3 Jahren. Und da haben wir ungefähr Verbindung zu 20 Unternehmen, mit denen regelmäßig Kontakte gepflegt werden, wo die Erwartungen der Unternehmen ausgetauscht werden, wo das Selbstverständnis der Universität über seine Ausbildung auch transportiert wird. Und auf diesem Wege werden die beiderseitigen Erwartungen abgestimmt und Praktika und auch Einstellung vermittelt. Das ist eine Möglichkeit. Und die zweite ist natürlich, dass wir den Studenten die Möglichkeit durch die Gestaltung der Studienordnung, die wir mehrere Male überarbeitet haben, ihnen die Möglichkeit geben, das Auslandssemester einzuschieben. Und wir haben eine steigende Tendenz in den letzten 3 Jahren.
Also ich glaube, so als Schüler, wenn man jetzt sagt, so jetzt will ich studieren, muss man sich vielleicht doch darauf vorbereiten, dass man doch so einen kleinen Universitätsschock bekommt. Und nachher kriegt man den Praxisschock. Aber vielleicht noch ein Tipp, worauf sollte so ein armer Schüler denn achten, wenn er sich eine Universität aussucht? Herr Güttler, fangen Sie vielleicht an.
Das sind Gespräche mit anderen Studierenden. Da gibt es viele Möglichkeiten, viele Foren, viele Gelegenheiten, die sicherlich eine Menge Arbeit auch erfordern, im Vorfeld sich da die Gänge jeweils zu gönnen. Aber das bringt am meisten. Im Endeffekt natürlich auch das Internetangebot, klar. Aber die Gespräche mit den Studenten, die bringen die Erfahrung noch am weitesten dann wirklich voran.
Herr Heidenreich, worauf sollte der Student schon gleich achten, wenn er denn nachher im Beruf erfolgreich sein will?
Auf das, was die Hochschule anbietet, abseits des Lehrstandards. Also zum Beispiel, was für Kooperationen mit Unternehmen bestehen, was für, ob sie vielleicht integrierte Praktika haben, dass es Pflicht ist, im Studium ein Praktikum zu absolvieren und die Hochschule dann bereits auch passende Partner dafür hat, dass dieses Praktikum absolviert werden kann. Auslandserfahrungen, Sprachkurse, all das sollte sich ein Student genau anschauen.
Frau Schmierber?
Also ich würde allen potenziell Studierenden empfehlen, erstmal in sich reinzuhorchen und versuchen zu erfassen oder zu erfahren, wofür man sich wirklich interessiert. Wenn das nicht gelingt, dann muss man sehen, dass man sich mehrere Hochschulen mal näher anschaut. Aber zunächst mal sollte man seine eigene Interessenlage und auch seine Begabung, die man in dem Alter schon ein wenig kennen könnte, doch mal ganz genau anschauen und sich dann die Universitäten oder Hochschulen aussuchen, die ein bestimmtes Profil haben, das in diese Richtung passt. Und dann sollte man sich wirklich informieren auf den Homepages und so weiter, denn wir bieten zum Beispiel hier in unserem Haus sehr, sehr viel Informationen an, die die Studenten, wenn sie bei uns ankommen, häufig überhaupt noch nicht erblickt haben. Und das ist etwas, was in die Richtung, das möchte ich zum Schluss sagen, Eigeninitiative geht. Ich würde jedem Studenten empfehlen, sich von vornherein auch darauf gefasst zu machen, sein Studium selbst in die Hand zu nehmen und nicht zu erwarten, dass man ihm sagt, wohin es geht, sondern von vornherein Interessenlage, Profil und Eigeninitiative in den Vordergrund stellt, damit der Weg dann auch in die richtige Richtung geht.
Frau Vogt. Ja, ich glaube auch, das ist die richtige Mischung aus zum einen eigener Planung und zum anderen aber auch Flexibilität wichtig ist, dass man sich anschaut, ist es ein überzeugendes Konzept, was die Universität dort darlegt für den ersten Studiengang, wie kann ich da eventuell dann auch mit einem Bachelor noch aufstocken und da sinnvoll etwas ergänzen, was werden mir für Möglichkeiten geboten, mich zu spezialisieren, welche Kontaktmöglichkeiten gibt es zu Unternehmen, zur Wirtschaft und dann eben
gucken. Das ist wichtig, nicht? Dieser Kontakt zur Wirtschaft.
Ja, denke ich, ist ganz wichtig, damit man eben sich selber austesten kann und gucken kann, ist das letztendlich dann auch bei aller Vorüberlegung, die man gemacht hat in der Praxis, der Beruf, der einem dann dauerhaft Spaß macht.
Herr Zerwages.
Schließlich qualitätsgesichert. Ist der Studiengang akkreditiert? Was gibt es darüber hinaus noch an Qualitätssicherungsmaßnahmen? Ich denke, das ist das A und O heute. Das gibt eine gute Leitlinie, dass man auch sicher
sein
kann.
Woher weiß ich, dass das qualitätsmäßig alles so gut ist, außer ich höre jetzt gerade diese Sendung und weiß, ja, da muss ich hin?
Sie können sich den Hochschulkompass der Hochschulrektorenkonferenz ansehen. Das ist eine Datenbank der Hochschulen. Dort können Sie die Studiengänge ersehen, welche davon akkreditiert sind, reakkreditiert, in welchem Phase das ist. Sie können aber auch im Akkreditierungsrat, in Agenturen nachfragen. Da gibt es eine ganze Menge. Und auch die Fachfakultäten selber haben Interesse, ihre verschiedenen auch Qualitätsmerkmale deutlich hervorzukehren. Also auf den Internetseiten der Fakultäten, der Fachbereiche kann man sich auch sehr gut informieren.
Ja, ich denke, das sind ganz wertvolle Tipps. Machen wir hier bei der zweiten Runde ein Ende. Gleich wollen wir diskutieren, welche Chancen denn eigentlich die Bachelor- und Masterabsolventen auf dem Arbeitsmarkt haben. Dazu gleich mehr. Im Forum geht es heute um eine Zwischenprüfung und die Frage, wie praxistauglich ist der Bachelor und Master? Darüber diskutieren wir hier in der Heilig-Geist-Kapelle der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität mit Matthias Güttler, Masterstudent an der HU, Kevin Heidenreich, Bildungsbeauftragter der DIHK, Dr. Sibylle Schmerbach, Studiendekanin hier an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, Dr. Antje Vogt, Personalleiterin bei PricewaterhouseCoopers, PwC, und Dr. Peter Zerwakis, Leiter des Bologna-Zentrums der Hochschulrektorenkonferenz. Wer ein Diplom hat, kann ja ziemlich sicher sein, am Ende ein vollständiges Studium zu haben. Nicht? Da habe ich nicht so viel Stress, da habe ich ein bisschen mehr Zeit, dann habe ich ein Diplom und da habe ich dann gleich im Prinzip Bachelor und Master drin. Das ist natürlich bei diesem neuen Studiengang nicht der Fall. Jetzt gibt es aber meistens nicht genügend Masterplätze, ein riesengroßes Problem für die Studenten. Wäre es dann nicht besser, man kehrt dann doch wieder zum Diplom zurück, wie ja einige Universitäten es wollen?
Ja, die Diskussion ist mir natürlich bekannt, aber ich bin natürlich ganz klar für den neuen Weg. Dafür habe ich lange gearbeitet und Erfahrungen gesammelt und die Erfahrungen haben mir gezeigt, dass das, denke ich, ein sehr guter Weg ist, ein Weg, der in die Zukunft weist. Und wenn ich jetzt nochmal erklären soll, was der Vorteil ist, dann möchte ich damit anfangen, dass die Studierenden die Möglichkeit haben, nach relativ kurzer Zeit zunächst mit dem Bachelor einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss zu erwerben. Das ist oft bei einem Diplomanten nicht so einfach möglich gewesen, wenn er mitten im Studium gemerkt hat, dass er diese Anforderungen des Studiums, die da noch vor ihm liegen, nicht bewältigen kann und dass er dann in irgendwelcher Weise noch versucht hat, sein Studium zu beenden oder gar abbrechen musste. Und dass er das jetzt beim Bachelor nach relativ kurzer Zeit, wie gesagt, feststellen kann, ob das Studium ihm überhaupt liegt, dann kann er abbrechen, aber schon vielleicht nach einem Jahr. Aber er kann nach einem dritten Jahr den ersten, wie gesagt, Hochschulabschluss berufsqualifizierender Art erwerben. Und er hat damit, mit diesem ersten Abschluss, ja nicht nur die Hälfte des Diploms, sondern er hat eine grundlegende wissenschaftliche Ausbildung mit Vertiefungsmöglichkeiten und mit Möglichkeiten im Wahlbereich, und der ist bei uns sehr großzügig bemessen, auch über den sogenannten viel zitierten Tellerrand zu schauen. Und er kann ein Praktikum machen oder er muss ein Praktikum fast machen und hat damit neben einem breiten Grundwissen auch einen beträchtlichen Teil an berufsqualifizierender Ausbildung und ist dann schon, wie gesagt, am Ende eines ersten Weges mit einem Abschluss angekommen. Wenn er dann an diesem Punkt angelangt ist, dann kann er sich überlegen, will ich mich weiter qualifizieren oder gehe ich erstmal in die Praxis?
Welche Zensur muss ich denn haben, um Master machen zu können?
Das hängt ganz davon ab, in welchem Fach Sie tätig sind, und das hängt davon ab, an welcher Hochschule Sie studieren wollen. Bei uns zum Beispiel haben wir ein ganz klares mathematisch, also ein quantitativ orientiertes Profil. Das heißt, wir legen sehr viel Wert auf Kenntnisse auf diesem Gebiet, weil die Fächer, so wie sie angeboten werden in unserem großen Lehrangebot, eben sehr mathematisch, sehr quantitativ geprägt sind. Und dazu bedarf es ganz bestimmter Kenntnisse, und dann kann man sich überlegen, ob man sich für den Master bewirbt. Ja, denn die Anforderungen sind ja relativ streng, und wenn man von vornherein weiß, ich kann die nicht erfüllen, dann kann ich mich aber für einen anderen Master zum Beispiel an einer anderen Universität oder meinetwegen auch im Ausland bewerben. Das ist ja alles das, was die Intention von Bologna ausmacht, dass wir auch flexibel sein sollen und nicht nur im eigenen Haus das ganze Programm machen, sondern dass wir, wenn wir merken, das ist nicht ganz unser Programm, dass wir auch ein anderes Programm auf den Bachelor aufsetzen können. Und das kann man auch mit einer Note, die über der 2 liegt und so weiter. Das hängt nicht nur an der Note.
Hängt nicht nur an der Note. Gut, aber die Studenten sagen natürlich, ich sage jetzt mal das, was ich eben gelesen habe und mit denen ich gesprochen habe, die sagen, ja, aber dieser Bachelor, das ist denn ja eigentlich nur so ein halbwertiger Abschluss, und dann verdiene ich weniger Geld, ich bin schon gleich schlechter eingestuft. Frau Vogt, wie ist das bei Ihnen? Gucken Sie da drauf und sagen, wir stellen nur Master ein, oder stellen Sie auch Bachelor-Absolventen ein? Bieten Sie denen vielleicht Möglichkeiten, dann den Studenten die Möglichkeit zu geben, in ihrem Rahmen noch einen Master zu machen?
Ja. Also wir stellen sowohl Bachelor als auch Master ein. Wir rechnen damit, dass es mittelfristig so 75-25% sein wird. 75% Bachelors und 25% Master. Alle fangen zunächst in der Eingangsstufe unseres Karrieremodells an und können sich dann eben in der Praxis beweisen. Wir haben auf die Bachelor-Studiengänge jetzt insoweit reagiert, dass wir das Weiterbildungsangebot, was wir eh und je schon hatten über die ganzen Jahre, jetzt noch ergänzt haben. Es gibt eben Onboarding-Programme, Möglichkeiten, dort bei uns intern weiterzubilden und dann sich auf den Stand zu bringen, den wir vorher vielleicht bei den Diplomkaufleuten hatten. Ne? Und der Bachelor bietet natürlich auch die Möglichkeit, sich dann entweder konsekutiv oder eben außerhalb eines Unternehmens im Rahmen des Masterstudiums weiter zu qualifizieren oder auch berufsbegleitend. Und dazu gibt es bei uns jetzt auch schon Initiativen, ein spezielles Masterprogramm zu studieren, das dann berufsbegleitend stattfindet, wo man also im Unternehmen bleibt und dort Teilzeit weiterarbeitet und gleichzeitig studiert. Hier mit dem speziellen Fokus, den wir eben haben, zur Vorbereitung auf das Wirtschaftsprüferexamen. Das ist eine Initiative der 4 großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, das zu ermöglichen, gemeinsam, weil man eben ja auch die kritische Masse braucht, um diese Studiengänge überhaupt ins Leben rufen zu können. Und es ist auch eine weitere Facette dieser neuen Weiterbildungswelt, nicht die einzige, aber eine, die eben für uns dann sehr passend ist. Und so wird sich, denke ich, da auch noch vieles weiteres entwickeln.
Herr Heidenreich, Sie hatten ja vorher schon gesagt, ja, die Mittelständler, die haben noch nicht so richtig diesen Bachelor geschluckt. Und wenn jetzt ein Bachelor ankommt, würde der denn so ohne weiteres genommen oder würde jemand verlangen, dass da gleich ein Master steht?
Sowohl als auch. Also es kommt immer auf die Tätigkeit an. Es kommt auf das Unternehmen an, wo soll diese Person nachher arbeiten. Es steht außer Frage, dass der Bachelor berufsqualifizierend ist. Das zeigen einfach gute Beispiele an Hochschulen, die wirklich gute Bachelor hervorbringen. Das zeigen auch die Unternehmen, die es einstellen. Frau Vogt hat es ja schon richtig gesagt.
Aber Sie machen doch sicher bei der DEHK Untersuchungen. Wie kommen denn die Absolventen hier an? Was will die Wirtschaft?
Genau, wir machen ständig Untersuchungen. Was erwartet die Wirtschaft von den Hochschulabsolventen? Die haben übrigens überwiegend positive Erfahrungen gemacht. Knapp 70% haben wirklich positive Erfahrungen. Also das Interessante ist, dass sich diese Zahl eigentlich kaum gegenüber den alten Abschlüssen verändert hat.
Herr Zerwakis, Sie haben ja auch über alles eine Statistik und Umfragen gemacht. Wie lange braucht eigentlich ein Bachelor-Absolvent, um einen Arbeitsplatz gefunden zu haben?
Das haben wir nicht gemacht. Das sind die Hochschulen selber, die Absolventenstudien zunehmend auch in eigener Regie und in Netzwerken anfertigen. Und da gibt es ein Hochschulinstitut in Kassel. Die haben festgestellt jetzt in den vergangenen Absolventenjahren, dass ein zunehmender Teil an Bachelor-Absolventen verstärkt aus Fachhochschulen, aber auch aus Universitäten den Weg auf den Arbeitsmarkt findet. In Zahlen ausgesprochen 20% plus.
Gut. Gibt es hier sonst noch Fragen?
Ja. Ja, hallo, ich studiere auch im dritten Semester VWL und ich wollte gerne nochmal die Masterproblematik ansprechen. Und zwar, ich habe auch Freunde, die genauso VWL, BWL an Fachhochschulen studieren. Unsere Fakultät ist schon sehr anspruchsvoll und das spiegelt sich auch in unseren Noten wieder. Und wie sehen jetzt die Unternehmen oder wie sieht auch die HU das, dass man da eine ausgleichende Gerechtigkeit schaffen kann? Weil ich sehe, was die in Mikroökonomie machen oder Makro und was die für Noten bekommen. Und ich sehe, was wir in Mikro oder Statistik vor allen Dingen für Noten bekommen. Die bekommen dann hier Masterplatz und wir, weil wir eine schlechtere Note haben, anscheinend nicht. Wie wird das beurteilt?
Ist ein Problem, ja?
Das ist ein großes Problem. Das Problem ist schon bekannt mit diesen unterschiedlichen Noten, das ist klar. Und das Problem haben wir auch schon benannt, ja, dass wir also sagen, es gibt da unterschiedliche Behandlungen bei denjenigen, die aus unterschiedlichen Quellen kommen. Aber es ist im Augenblick erstens von der formalen Seite her noch kein Weg zu sehen, mit dem wir da oder auf dem wir das irgendwie ausgleichen können. Denn Fachhochschulen und Universitäten sind gleichgestellt im Zulassungsprozess. Aber wir haben, das hat Herr Zerwakis beklagt, aber ich finde es im Augenblick immer noch sehr hilfreich. Wir haben konsekutive Masterstudiengänge bei uns. Das heißt im Klartext nach der Gesetzeslage, dass wir neben den Durchschnitten der Abschlüsse im Bachelor zusätzliche Qualifikationsanforderungen an den Master stellen können, je nach Profil der Universität. Das heißt, es geht nicht nur nach der Note, sondern es geht auch danach, wie sich ein Student im Bachelor schon profiliert hat in Richtung, bei uns jetzt mal konkret, in Richtung quantitative Masterrichtung. Wenn wir das nicht hätten, dann müssten wir jeden Kulturwissenschaftler, jeden Theologen in unseren Master hereinlassen, der dann unser Profil überhaupt nicht bewältigen könnte, weil er die Voraussetzungen nicht hat. Ja.
Also ich würde ganz gerne nochmal, dass Frau Vogt Ihnen antwortet aus der Wirtschaft.
Ja. Also aus der Perspektive unseres Unternehmens kann ich Ihnen versichern, dass wir schon auch wissen, wie die Ansprüche an den verschiedenen Hochschulen sind und was das ungefähr bedeutet, wenn jemand mit einer solchen Note von der oder von der Hochschule kommt. Also da gibt es kein mathematisches Raster, in das man alle Noten einfügt und dann guckt man, was unten rauskommt, sondern das wird qualitativ berücksichtigt, von welcher Hochschule jemand kommt. Und insoweit können Sie da, denke ich, relativ beruhigt sein, was dann Arbeitgeber vielleicht anbelangt.
Aha. Sie sagen also ein bisschen cool down, ja. Also das mit dem Bachelor und Master, das ist nicht so wichtig. Das wird sich nachher geben. Hauptsache, man hat erstmal einen guten Bachelorabschluss, dann kann man dann darauf noch gut aufbauen. Herr Zerwakis, Sie wollten sich noch melden.
Ja, ich glaube auch, dass Hochschulen wie auch Politik beitragen können, den Bachelor zu dem ersten generellen Abschluss zu machen. Zunehmend sehen wir, dass Teilzeitstudiengänge, Weiterbildungsmaster, das sind so die Zukunftsmodelle, die dann auch die wissenschaftliche Weiterbildung fördern. Und das ist ein Gebiet, an dem unsere Hochschulen noch sehr viel zu bebauen und zu beackern haben, was natürlich auch wieder Finanzen natürlich ein Finanzproblem ist. Aber man kann auf dem Markt auch durchaus Geld schaffen. Also Weiterbildungsmaster sind gebührenpflichtig und als solches für Berufstätige durchaus Alternativen zum konsekutiven Master.
Da habe ich ja mehr das Gefühl, dass der Staat sich da so ein bisschen rausschleicht. Ist das so?
Jein. Wir haben hier die Krux des Bildungsföderalismus. Und für Studium und Lehre sind die Länder verantwortlich und die sind sehr unterschiedlich auch in ihrer Performance. Also es gibt Bundesländer, die sehr wohl viel Geld in ihre Masterstudiengänge auch stecken, vorbildhaft und auch es erweitern wollen. Und es gibt andere, die schlicht und weg die Mittel nicht haben. Wir haben einen sehr ungleichgewichtigen Föderalismus, ja, Nord-Süd-Gefälle, Ost-West-Gefälle. Und da ist die Bildung, nicht nur die Schulbildung, mittendrin in der ganzen Thematik um das liebe Geld.
Ich weiß, dass die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät hier sich unglaublich bemüht hat. Bin hier mal angekommen, da habe ich noch Einschusslöcher gesehen an den Wänden. Das ist jetzt alles weg, das sieht jetzt alles sehr schön aus. Da hat man sich Mühe gegeben, Mittel zu bekommen, auch um diesen wunderbaren Raum hier zu restaurieren. Gibt es da noch Gelder, die man kommen kann, um noch mehr Master anzubieten?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Dieses Geld ist im Land Berlin knapp, das ist allgemein bekannt. Und wir haben ja damit zu tun, erstmal unser bisher bestehendes System ordentlich auszugestalten. Denn es ist durchaus wünschenswert oder wäre wünschenswert, wenn wir bessere Betreuungsrelationen hätten im Rahmen dessen, was wir jetzt machen, ohne dass wir zusätzliche Dinge aufbauen. Aber es ist ganz klar, dass wir mehr Mittel brauchen. Das ist ganz klar, aber da sind wir ja nicht allein, sondern wir haben einen Partner in Berlin, wir haben viele Universitäten und Hochschulen, die alle in der ähnlichen Lage sind. Und das ist eine Frage, die nur die Politik beantworten kann mit ihren Präferenzen, die sie diesem Gebiet gibt. Aber unsere Wünsche sind ganz klar. Ja, und um an das anzuknüpfen, was Herr Servatis sagte, Weiterbildungsmaster, solche Geschichten, die sind bei uns jetzt auf dem Weg, aber das sind natürlich auch Formen der Qualifizierung auf diesem Niveau, die dann auch Geld kosten, denjenigen, die das in Anspruch nehmen werden. Nicht? Und das finde ich übrigens ganz, ganz gut, wenn wir das bekommen.
Ich wollte Sie noch fragen, ganz kurze Frage, klare Frage und kurze Antworten. Haben Bachelor und Master schon einen klaren Platz im deutschen Beschäftigungssystem gefunden? Herr Zawakis.
Ja, eindeutig. Sicherlich gibt es immer noch Probleme in Sektoren, ja, wollen wir nicht verheimlichen, aber im Grundsatz ja, der Bachelor ist angekommen auf dem Arbeitsmarkt und der Master, ich meine, da beginnen wir jetzt auch unsere Erfahrung zu sehen, da haben wir, glaube ich, weniger Probleme und weniger Sorgen.
Frau Vogt.
Ja, ich kann das auch bejahen, beide Studienabschlüsse sind angekommen.
Frau Schmerber?
Ja, wenn die Praxisvertreter und das so sagen, so deutlich sagen, dann freue ich mich darüber und hoffe, dass es so ist, aber ich bin überzeugt davon, dass das Kürze überhaupt kein Problem mehr ist. Schon allein deswegen, wenn die demografische Entwicklung so weitergeht und der Fachkräftemangel jetzt schon eklatant ist, dann denke ich, wird es überhaupt kein Problem mehr geben, was Bachelor oder Master können oder nicht können, sondern sie werden alle gebraucht.
Die bisherigen Bachelor- und Master-Absolventen haben keine Probleme, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Die zukünftigen werden es auch nicht haben. Wie die Struktur aussieht, wie viele Bachelor-Absolventen im Vergleich zum Master es gibt, ich glaube, da wird es noch ein bisschen Veränderungen geben, dass wir die Zukunft zeigen, wie die Unternehmen das annehmen, wie die Tätigkeiten in Zukunft aussehen werden. Da wird es noch viel Veränderungen geben.
Herr Güttler.
Ja, für mein Unternehmen, wo ich beschäftigt bin, kann ich das auch bejahen. Und vor allem die Unternehmen, die diesen Prozess nicht verstehen und verinhaltlichen, die haben ein Problem. Und ich glaube, das ist eine Frage vor allem auch an die Wirtschaft, dass sie schnell und zügig dieses Thema annehmen und sich entsprechend flexibel auf die neuen Abschlüsse, auf die neuen Gegebenheiten einstellen.
Die Diskussion hat doch auch gezeigt, dass dieser Reformprozess viele Pluspunkte hat, vielleicht in der Umsetzung und manchmal noch ein bisschen ruckelt und noch nicht so ganz funktioniert, aber dass doch auch wohl die Wirtschaft endlich verstanden hat, dass sie mit Bachelor-Absolventen doch einiges anfangen kann. Ja, das war unsere Forumsendung Zwischenprüfung, wie praxistauglich sind Bachelor und Master. Inforadio war zu Gast in der Heilig-Geist-Kapelle bei der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin. Ich bedanke mich bei Matthias Güttler, Masterstudent an der HU und Volkswirt, Kevin Heidenreich, Leiter des Referats Bildungspolitik und Hochschule bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer, DIHK, Dr. Antje Vogt, Leiterin für den Geschäftsbereich Steuern bei der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, PwC, und Dr. Peter Zervakis, Leiter des Bologna-Zentrums der Hochschulrektorenkonferenz. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für die freundliche Zusammenarbeit mit unserer Gastgeberin Dr. Sibylle Schmerbach, Studiendekanin der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der HU. Mein Name ist Ute Holzhey. Vielen Dank für Ihr Interesse und tschüss.